Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Am vergangenen Samstag ist ein wundervoller Mensch und Künstler gestorben, Gerd Knebel, Teil des hessischen Comedy-Duos Badesalz. Ich hatte Gelegenheit, 2024, kurz nach einem Auftritt in Mainz, mit ihm ein Gespräch zu führen. Und in Erinnerung an Gerd Knebel hören wir heute nochmal rein in dieses Gespräch. Ihr wart gerade schon wieder in Mainz.
Richtig, zum zigten Maler.
Ist Wahnsinn, ne? Das heißt, Publikum ist gut für euch?
Ja, ich glaube auch, dass die auch so von der Mentalität, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht gerne hören wollen, auch sehr hessisch ticken irgendwie so. Ist mir auch schon immer aufgefallen, wenn ich in Cafés gesessen habe, habe ich gedacht, eigentlich könnte ich jetzt auch hier in Frankfurt sitzen irgendwie.
Du weißt, wie die Region hier bei uns heißt?
Erzähl.
Rheinhessen.
Rheinhessen, siehst du? Und da ist ja, ja schon wahrscheinlich die Auflösung des Rätsels.
Nee, ist also tatsächlich ganz witzig, ein witziger Bereich. Also dieses Rheinhessen, größte Weinbauregion Deutschlands, was viele gar nicht wissen. Und wenn du dann immer irgendwo unterwegs bist und dann irgendwie sagst, du kommst aus Rheinhessen, gucken dich die Leute blöd an. Wie, Hessen? Nein, ist in Rheinland-Pfalz.
Okay, ja, ja, klar. Aber das ist ja das Ähnliche wie mit Aschaffenburg. Das glaubt man ja auch kaum, dass man plötzlich in Aschaffenburg in Bayern ist oder beziehungsweise in Franken. Das merkt man auch auf der Straße nicht unbedingt so von der Sprache her.
Obwohl, ich habe immer das Gefühl, Bayern merkst du irgendwie schneller.
Aber Aschaffenburg nicht.
Bin ich nicht oft genug, ja.
Nee.
Du bist momentan, ich glaube, du hast so eine kreative Höchstphase, ne? Also ihr seid mit Badesalz noch unterwegs, habt jetzt hier noch zusätzliche Termine zu eurer Tour, die während Corona ausgefallen ist. Aber du bist ja auch musikalisch noch unterwegs.
Ja gut, aber ich bin eigentlich jetzt nicht an einem Punkt plötzlich jetzt, wie du sagst, der Höchstphase oder so. Ich bin eigentlich immer irgendwie am Waschstuhl mit irgendwas machen und ausprobieren, egal ob es jemand groß mitkriegt oder ob es Erfolg hat oder nicht. Probiere alle möglichen Sachen aus, habe ja die letzten Jahre zig Alben gemacht in unterschiedlichste Richtung, Heavy Metal und Alternative und Liedermacher-Songs und so. Und jetzt habe ich seit 2 Jahren halt das Spanische für mich entdeckt mit unter dem Namen Gerlo Sintrenza. Habe ich jetzt 2 Alben rausgebracht und an denen bastle ich gerade rum jetzt. Also da probe ich gerade mit einer Schlagzeugerin, mit der Carmen, und da proben wir gerade für ein Live-Programm, das wir dann ab nächstes Jahr spielen wollen.
Und bei 2 Alben merke ich auch, es ist dir tatsächlich dann erstmal egal, was für ein Feedback du bekommst, sondern du machst es einfach für die Kunst und vielleicht auch für dich.
Ja, sag mal, jetzt klingt so blöd kitschig. Ich mach's aus Liebe zur spanischen Sprache. Klingt jetzt unheimlich kitschig, aber es ist wirklich so. Ich liebe die spanische Sprache. Ich gucke auch hauptsächlich spanische Serien nur noch, höre jeden Tag bestimmt 1-2 Stunden Radio Spanisches, entdecke da immer unheimlich viele Wahnsinnssänger und denke mir jede Woche unglaublich viele gute Sänger in Spanien. Also das gibt's vergleichsweise. Ich meine, hier gibt's auch ein paar gute Leute auf jeden Fall, aber das gibt so viele gute da im Spanischen und die haben teilweise Stimmen, die dich umhauen. Also muss auch mit der Sprache zusammenhängen. Viele Stimmen sind sehr rau. Und unheimliche Power und so, und es begeistert einfach irgendwie, es macht Spaß.
Weißt du, wo das herkommt, die Liebe zu der Sprache?
Ja, die ist eigentlich schon ganz früh da gewesen, als ich schon das erste Mal mit als Jugendlicher in Spanien war. Und wir hatten Freunde, die wohnten in Andalusien für über ein Jahr. Und da waren wir mehrmals bei denen und da habe ich es immer bedauert, dass ich dann, wenn da kam morgens immer so ein Fischer zum Beispiel, der hat immer Manteca gebracht, so ein Schmalz, dann hat er kurz vorher erstmal auf den Boden gerotzt, 2-3 Mal, das war aber so landesüblich für ihn anscheinend so, es hat ihn nicht gestört und dann hat er immer gezeigt aufs Meer und auf die Sonne und Sol und Meer und so. Ich dachte, ey, was ein Krempel irgendwie, man kann gar nicht mit dem reden. Und der ausschlaggebende Punkt, das war aber meine letzte Gomera-Reise. Da bin ich ganz morgens früh abgeholt worden von so einem sehr netten Spanier, der ist extra für mich aufgestanden, so ein Taxifahrer morgens um 5 Uhr, hat mich runter zur Fähre gefahren. Und ich dachte, was eine Kacke, ich kann überhaupt nicht mit dem reden. Und ich würde mich gern bei dem bedanken und 2-3 Worte mit dem wechseln, wie es dem geht und was er so macht, wie es hier ist für ihn auf der Insel. Und dann fuhr mich das kurze Stück da runter. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt ist wirklich Zeit, jetzt will ich Spanisch lernen. Das nächste Mal will ich ein paar Sätze, und wenn sie noch so gebrochen und stümperig klingen, ich will mit den Leuten reden können, ganz einfach. und seitdem lerne ich Spanisch jetzt.
Das ist das 1:1 Reden, weil wir haben ja heute alle die merkwürdigen Geräte und die ermöglichen ja schon eine Menge Kommunikation, die früher gar nicht möglich war. Aber es ist natürlich immer diese Pause dazwischen.
Ja, ja, klar. Ich meine, aber es ist auch schon irre. Ich habe es auch gerade vor 2-3 Tagen einer Freundin gezeigt, wie ich das zum Beispiel mache. Sagt, ja, das ist ja eine gute Idee. Du kannst ja zum Beispiel, wenn ich, sag mal, spanisches Radio höre und dann höre ich, gibt es samstags von das, haben die immer so Popstars, so Interviews und dann schnattern die in unheimlichem Tempo ab. Und dann lege ich mein Handy immer hin, stelle das auf Google Translate ein, auf Spanisch, und dann schafft wirklich Google Translate, dieses schnelle Geschnatter irgendwie echt zu erfassen und zu übersetzen, wo ich sage, das ist unglaublich. Und dann sehe ich quasi fast synchron, was die reden. Das ist unglaublich.
Ja, diese technischen Entwicklungen, die machen mir auch Tag für Tag mehr Angst, aber es ist natürlich faszinierend, was da passiert. Ist übrigens ganz witzig bei der spanischen Sprache. Ich habe ja viel mit Sprachaufnahmen zu tun. Die gesprochenen Texte, wenn du so Sachtexte nimmst, klingt das Spanische tatsächlich langweilig.
Ist es so?
Ja, es klingt alles gleich und witzigerweise...
Moment, aber langsam. Vielleicht klingt es nur gleich für dich irgendwie so. Das ist ja.
Ja, ich bin noch nicht fertig. Wenn du dann spanisches Radio hörst, dann klingt das voller Emotionen und voller Leben. Aber bei diesen Sachtexten klingen die alle gleich gelangweilt. Ich weiß nicht, ich vermute, es ist ein Duktus, den ich nicht verstehe.
Nee, da ist was dran. Ich gucke immer, ob es für bestimmte deutsche Bücher, ob es da eine spanische Version gibt. Gibt es ja für einige. Und dann wird ja auch meistens das Hörbuch auch angeboten. Und dann klicke ich drauf an, da kann man ja diese Vorschau, kann man ja so reinhören, so eine Minute. Und da habe ich auch oft gemerkt, dass ich, Mensch, das ist echt langweilig, wie der da redet. Aber ich glaube, das ist so eine internationale Langweiligkeit, wo ich manchmal denke, hier könnte der Audioregisseur ein bisschen mehr Kaffee vielleicht reinstellen ins Studio oder ab und zu mal sagen, ey Alter, irgendwie nicht alles in demselben Duktus sprechen. So. Das findest du ja auch bei deutschen Synchronsprechern, dass ich manchmal denke, boah, ist das langweilig, das Buch könnte ich mir nicht ganz anhören, das Hörbuch, das geht nicht. Es ist so zwar sauber gesprochen, schauspielerisch, entweder ist es sauber gesprochen, langweilig oder teilweise auch extrem übertrieben, dass so jeder Satz plötzlich so eine Bedeutung bekommt und du denkst, wow, der sagt eigentlich nur, die Tür ging auf. Und da denkst du, jetzt kommt aber bestimmt ein Killer oder sowas und gar nichts kommt. Da stellt nur einer
Kaffee ab. Dann macht er sie wieder zu.
Dann macht er sie zu. Das heißt, dann machst du einen Knall. Willst du mich jetzt 2 Stunden in dieser Spannung behalten und eigentlich mir nichts erzählen, du Depp? Wie blöd hältst du mich eigentlich hier?
Also mein Verdacht ist, aber vielleicht können wir es ja irgendwann mal klären, es gab ja diese öffentlich-rechtliche Ansprachhaltung noch so bis in die 90er Jahre. Das war ja auch so ein spezieller Ton, so überseriös. Ich vermute, es ist so etwas, dass das irgendwie da nur länger hält.
Ja, so ein Überbleibsel, dass genau das, was vorgegeben ist, wie so macht man das schon immer und so bleibt es auch. Und manchmal ist es ja ganz interessant, es werden ja auch manche Hörbücher von so Schriftstellern gesprochen, die ja eigentlich keine riesigen Sprecher sind, die zwar das gut geschrieben haben, ihr vielleicht Künstler sind und so. Und dann kriegt es manchmal was Merkwürdiges, Interessantes, weil es etwas unperfekt ist. Und das liebe ich sowieso. Ich bin eher ein Freund von so unperfekten Sachen. Du musst dir ja vorstellen, du liest einen Roman, da liest du ja in deinem eigenen Tempo. Und dann hörst du aber jemanden, der das perfekt durchschnattert, irgendwie so. Da gibt es kein oder kein Stolperer oder kein Wiederholer. Das ist wie der Roman abgelesen einfach so. Und das, finde ich, stimmt nicht. Das stimmt in sich nicht. So, das ist unrealistisch.
Naja, manchmal darf es halt auch so ein bisschen schnodderig oder sonst was sein, wenn es halt zum Text passt. Ne?
Mhm. Aber das musst du auch können als Sprecher.
Ja. Gerd Knebel ist am vergangenen Samstag gestorben. Wir hören heute noch mal rein in ein Gespräch, das ich 2024 mit ihm geführt habe. Am vergangenen Wochenende ist Gerd Knebel gestorben. Wir hören noch mal rein in ein Gespräch, das ich 2024 mit ihm geführt habe. Erzähl mir was über Ilse und Shoshi.
Über Ilse und Shoshi, also unsere beiden Camping-Liebhaber. Du, was soll ich dir erzählen? Das sind 2 Leute, die einfach inspiriert sind von dieser riesen Camp-Van-Live-Welt, die ja YouTube vollstopft. Da gibt es ja wirklich irgendwie Millionen Camper-Geschichten, ob es 18, 20, 30, 60. Gestern habe ich eins gesehen, fand ich sehr spannend, einen sogenannten Wolfgang, der mit 81 unterwegs ist. Seit ein paar Jahren ist der schon unterwegs. Der ist gerade in Marokko. Da sage ich, wow, ey. Und ich glaube, das ist immer ganz interessant, ich verschicke das ja dann auch an Freunde manchmal und dann kommt immer so eine Abwehr, merke ich immer so nach dem Motto, ja, das kann aber so und so, ja, was will er denn da machen, was ist, wenn er krank wird? Da merke ich, die Leute lehnen das für sich alles so ab, aber ich glaube, dahinter steckt auch so eine Angst, das zu wagen. Und einerseits bewundern sie diese Leute, glaube ich, und andererseits müssen sie sich davor schützen, sich einzugestehen, dass sie den Mut gar nicht haben. Das kenne ich vor mir selbst auch. Ich gucke da drauf, denke ich mir, ey, wie cool, der Typ ist 81 und fährt da durch die Gegend und so. Und hat der keine Angst vor dem, hat der keine Angst vor das? Oder wie macht er das, wie macht er das? Er macht's einfach. Und das finde ich schon irre.
Ich meine, jetzt wo du das so sagst, mir fallen da so viele Sachen ein. Ich weiß, du stöberst auch viel in YouTube. Ich beobachte seit einiger Zeit so Menschen, die mit dem Fahrrad durch diese, ja, wie sage ich das, sozialen Brennpunkte in Kalifornien fahren.
Ja.
Und diese Bilder, die du da siehst, ist, also ich würde da nicht durchfahren.
Genau. Habe ich auch einen so ein Video gesehen, der ist so ein Typ, der fährt genau mit so einem Bike irgendwie in Los Angeles. Und dann habe ich gesehen, da ist er schon Kilometer gefahren und du siehst nur Zelte, Leute, die draußen sind. Also ganz ärmlich, so wirklich. In Amerika ist es ja auch so krass teilweise, da verlieren die Leute über Nacht ihre Wohnung, weil der Vermieter das Doppelte will. Da sind 70, 80-jährige Leute auf der Straße, Frauen und so, die werden beklaut, die kriegen alles beklaut. Und dann fuhr der auch kilometerweise und dann stoppt der irgendwann und sagte, hier stoppe ich jetzt, weil ab jetzt wird es richtig gefährlich. Also der wusste genau, wie lange noch fahren kann und sagt dann, da vorne sind die Hardcore-Drogenleute und die killen dich auch für einen Schuss oder irgendwas. Ne? Das ist schon krass, ja.
So, jetzt lass uns den Bogen wieder zu Ilse und Shoshi.
Und Ilse und Shoshi haben es ein bisschen einfacher da, ja, genau. Also sie sind relativ drogenfrei irgendwie, also außer ihren Kochkünsten, die sie da machen. Die sind ja auch schon sehr drogeninspiriert, würde ich sagen. Also von der Fantasie her, was sie ja zusammenmischen und so. Aber ich denke, Ilse und Shoshi ist das absolute Vorbild für Camper demnächst irgendwie und die kommenden Jahre.
Gibst du uns so einen Einblick hinter die Kulissen? Was habt ihr da gemacht?
Was haben wir da gemacht?
Wie ist das entstanden? Wie kommt man?
Wie gesagt, ich gucke ja viel diese Camper-Sachen und dann habe ich irgendwie dem Henny immer so ein paar Videos geschickt und da gab es auch so ein Pärchen, da war ich so fasziniert, weil die den langweiligsten Mist so zelebrieren über eine Dreiviertelstunde, und ich denke teilweise, ich Idiot, bleib auch noch eine Dreiviertelstunde dran. Immer in der Hoffnung, da kommt noch was und dann kommt nichts. Und das so, und dann guckst du so ein paar Episoden an und dann die guckst aber dann nur noch ein paar Minuten an und sagst du, ey, bei denen passiert eigentlich nichts. Aber sie haben irgendwie dieses Selbstbewusstsein, den Leuten alles zu zeigen und zu sagen, selbst wenn sie nur eine Schublade aufmachen und ihr Besteck zeigen oder sie sitzen morgens da und essen irgendwie Wurst und dann zelebrieren sie das sonntags immer und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Und da haben wir gedacht, wollen wir nicht sowas auch machen? Ich denke mir, das können wir noch besser. Ich glaube, wir können das noch besser. Wir können also noch aufwendiger spannende erzählen.
Gerd Knebel 2024 im Interview heute eine Erinnerung an einen wundervollen Künstler. Er hat die Comedy geprägt, er hat hessische Comedy geprägt wie kein anderer. Gerd Knebel, am vergangenen Wochenende ist er gestorben. Wir erinnern heute mit einem Gespräch, das ich 2024 mit ihm geführt habe, an einen wundervollen Künstler. Und wir waren gerade bei einer der letzten Produktionen, die Badesalz gemacht haben, auf dem Campingplatz. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt euch dann auf den Campingplatz gestellt?
Genau. Erstmal habe ich die Idee in einem Freundeskreis erzählt und da habe ich gesagt irgendwie, ja, wir haben die Idee, wir würden gerne so eine Camper-Geschichte machen, würden uns da so einen Camper leihen und dann würden wir gerne improvisieren. Und dann sage ich, jetzt müssten wir nur noch mal einen gescheiten Campingplatz finden. Und da sagt eine Freundin, ja, ich kenne jemand. Der hat gerade einen Campingplatz übernommen da in Neustadt und so. Den wollte er nicht verfallen lassen, weil da macht keiner mehr was und der baut den jetzt neu auf. Und sage ich, ey, super. Darf ich den anrufen? Ja, klar. Dann habe ich den angerufen und er ist super nett. Ist der Sven. Da habe ich gesagt, wow, ey, cool. Ja, ihr könnt kommen, könnt euch hinstellen, wo ihr wollt. Das war dann eh außerhalb der Saison, in dem ersten Jahr, wo er den übernommen hat. Und dann sind wir 3 Tage da geblieben, haben uns da eingenistet in so ein kleines Hotel. Kameramann, Tonmann dabei. Jeden Morgen zusammen gefrühstückt und dann haben wir so, ja, 8 bis 9 Stunden improvisiert jeden Tag.
Aber ihr hättet ihr auch im Camper übernachten können, ne?
Ja, ja, so und ein bisschen arg. Muss man jetzt keinen beweisen. Wir sind sowieso nicht wir müssen auf engstem Raum zusammenbleiben. Also Henny und ich, wenn wir ja schon seit Jahrzehnten unterwegs sind, haben wir schon gerne auch immer unsere eigenen Zimmer und so. Also das ist so, man ist ja oft genug lang zusammen so. Aber die 8-9 Stunden da jeden Tag da in und draußen davor und so, das war schon reichlich.
Also ich bewundere tatsächlich Menschen, die mit dem Camper durch die Gegend fahren, weil es echt so gar nicht meine Welt ist, weil ich habe irgendwie gerne ein Zimmer und ein Bett abends.
Ja, und ich habe auch komische, zu viel schräge Fantasie, was alles irgendwie so passieren könnte. Und ich glaube, ich mag es auch nicht, dass man so ausgeliefert ist, dass so jeder direkt an deine Scheibe klopfen kann. Oder ich habe auch mal ein Video gesehen, wo so ein Mädel, Junges berichtete, dass sie nachts irgendwie gemerkt hat, es wollte jemand reinkommen, an die Tür gerüttelt und dann ist der unter dem Boden, unten drunter und hat probiert, über den Unterboden reinzukommen und sie hat panische Angst gehabt. Und danach hat sie sich sofort einen Hund angeschafft. Und da habe ich mir gedacht, ey, boah, das glaube ich, so eine Scheiße brauche ich nicht, ehrlich nicht. Und du siehst ja auch immer nur die schönen Seiten meistens, Sana. Also bist du, obwohl jetzt manche zeigen sich auch die Tipps so. Letzte Zeit habe ich ein paar Videos gesehen, weil viel eingebrochen wird. Ist natürlich inzwischen, weiß auch die ganze Welt, aha, da kommen die Deutschen mit ihren tollen Wohnmobilen ausgestattet mit allem drum und dran. Und die haben alle ihre Tricks drauf, mit Reifen anstechen und einen Kilometer weiter sagen, können wir ihnen helfen und so. Und zack, vorne ist die Tasche weg und so. Oder wenn sie einkaufen, ein großer Tipp ist ja immer, dass sie sagen, immer einer soll im Auto bleiben. Ach, das ist auch schon nervig, oder?
Ja, hört sich nervig an, aber könnte vielleicht die finale Folge von Ilse und Shoshi werden.
Naja gut, wir haben ja 13 Folgen jetzt geschnitten, das reicht ja erstmal.
Gerd Knebel, vergangenes Wochenende ist er gestorben. Wir erinnern mit einem Interview heute in dieser Sendung an ihn. 2024 hatte ich die Gelegenheit, ein längeres Gespräch mit Gerd Knebel zu führen. Er ist am vergangenen Wochenende gestorben. Wir erinnern mit diesem Gespräch nochmal an diesen wundervollen Menschen. In allen Medien zu Hause, lass uns nochmal in das Jahr 2020 gehen. Wir hatten auch schon mal an dieser Stelle darüber gesprochen. Das heißt, ihr wart eigentlich voller guter Laune, dass die Tour bald losgeht und dann auf einmal von heute auf morgen war es das. Und ihr habt eine Menge Kreativität dann aufgewendet. In der Zeit ist Radio Badesalz entstanden.
Genau. Und die Backstage-Safari im Jahrhunderthalle haben wir auch noch gemacht.
Okay, was ist das genau?
Das ist, wir hatten ursprünglich gedacht, da gab es doch immer diese Parolen oder diese Vorgaben, nur noch 2 Leute in einem Raum von 2 Quadratmetern, nur noch 5 Leute im Abstand von 80 Metern und so weiter und so fort.
Und wir haben es alle mitgemacht.
Und wir haben es alle mitgemacht und haben uns überlegt, wie können wir denn trotzdem irgendwas machen draußen? Und dann gab es ja die Idee, vielleicht könnten wir draußen was machen, wo eine kleine Gruppe langgeführt wird in Jahrhunderthalle von Raum zu Raum und wir erzählen irgendwie einen Käse dazu. Und dann wurde es immer komplizierter und wir gedacht, ach, das funktioniert nicht und so. Und dann haben wir später gesagt, wir machen das virtuell. Und das war eigentlich eine gute Idee. Und dann haben wir quasi 7 oder 8 Räume bespielt, haben immer verschiedene Rollen gespielt, Garderobenfrau und Security-Typ. Und dann konntest du da quasi reingehen in die Jahrhunderthalle, konntest du dir die Räumlichkeiten angucken, hin bis zur Küche und allem möglichen Krempel, Backstage, wo du normalerweise nie reinkommst. Und das haben wir auch genau in der Zeit gemacht. Die haben wir 4 Tage da gedreht und so. Und dann haben wir natürlich die Radiosendung gemacht mit diesen 2 Leuten.
Ja, sowas kann passieren. Ja. Und mittlerweile, ich glaube, 7. Staffel gerade fertig geworden. Ja. Auch schon so ein, eigentlich verrückt, ne? Das war dann zeitweise jede Woche eine Badesalz-CD.
Ganz genau. Und ja. Das, also bei allen Leuten, die es hören und die diesen schrägen Humor ticken und so, kommt es auch saugut an. Aber man muss natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich denken können oder einfach nicht so irgendwas zu erwarten, was man normalerweise immer hört, so, weil es geht schon crossover irgendwie ein bisschen.
Ist sowas so in der Zeit, wo alles auf einmal runtergefahren ist, ist das dann auch wie ein Anker, dass man einfach sagt, ich habe hier so meine Fixpunkte und weiß wenigstens noch, was ich tue?
Und das war auf jeden Fall gut. Das war auf jeden Fall gut. Wir haben relativ schnell gesagt, da wir ja nicht wissen, wie lange jetzt hier dieses Live-Zeug irgendwie verboten wird oder ausbleibt und unter welchen Bedingungen. Es gab ja dann auch Leute, die haben dann in Autokinos gespielt und so. Das habe ich dann teilweise gesehen im Internet und das hat mich gegruselt. Da haben sie dann mit den Scheinwerfern geblinkt und so und dann
angehubt
und Scheibenwische und dann haben dann Leute danach auch noch dann sich das selbst auch noch so schön geredet. Ach, das war ja ganz toll dann und so die Lichter angegingen und dann sag ich, ey, Alter, ey, da kannst du ja gleich vorm Autohaus spielen irgendwie da. Also ich weiß nicht irgendwie, also das war auch nicht, wäre nicht unser Ding gewesen. Ich habe auch einen Kollegen gesprochen, der hatte gerade ich sage auch keinen Namen, aber der hatte einen Auftritt gerade hinter sich, der rief mich aus dem Zug an und war total deprimiert. Der hat gesagt, das macht er nie mehr, nie mehr. Er ist so deprimiert. Da habe ich gesagt, ja okay, Gott sei Dank brauchte ich die Erfahrung erst gar nicht. Ich glaube, das konnte ich mir vorher schon denken, dass das nicht meine Nummer ist. Aber was lustig war, ich hatte mal eine lustige Begebenheit. In der Zeit, als man nicht auftreten durfte, war ich bei meinem Orthopäden und die hatten gerade Mittagspause gemacht und da standen so 4, 5 von den Bediensteten rum und dann kamen noch so 2, 3 Patienten auf dem Parkplatz und dann kam ich so ins Reden, mit Abstand natürlich, wie wir alle in Abstand waren, draußen, klar. Und das war so lustig und dann kommt eine Frau, die stand auch zur Seite, hörte mir zu, ich habe so viel Quatsch gebabbelt und so und da sagte sie nur, bevor sie im Auto ging, vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe sehr gelacht und ist eingestiegen, weggefahren. Da habe ich mir gedacht, ey, ist das verrückt? Jetzt habe ich quasi gerade eine Vorstellung gegeben, privat, ohne es zu merken. Das war irgendwie echt schön, weil die saßen am Boden, es war warm total irgendwie so und haben gelacht. Ich habe irgendeinen Mist gebabbelt irgendwie so und die sagte, vielen Dank für die Vorstellung.
Gut, aber dann siehst du vielleicht, wie wertvoll das in dieser Zeit war, einfach mal so einen Moment zu haben, der einen rauskickt, ja?
Ganz genau. Und dafür hat sie es, glaube ich, bedankt und so. Und mir war das überhaupt nicht bewusst. Aber das fand ich ein schöner Augenblick. Ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, guck mal, ich habe doch einen Auftritt gehabt heute. Guck mal da.
Gerd Knebel 2024 im Gespräch, in Erinnerung an diesen hessischen Comedian heute, dieses Gespräch noch einmal. Gerd Knebel ist am vergangenen Wochenende gestorben, ein wunderbarer Mensch. Das letzte längere Interview habe ich 2024 mit ihm geführt und in Erinnerung an diesen wunderbaren Künstler, der in so vielen Bereichen zu Hause war, in der Rockmusik, in der Comedy, aber auch beim Schreiben. Du schreibst aber auch.
Ich schreibe auch, genau. Und jetzt kommst du auf das Buch.
Genau.
Genau. Das Buch, das Neue, das habe ich aber zusammengeschrieben mit Claudia Brändler, einer Autorin und Romanschreiberin. Da gab es schon länger eine Idee, dass wir was zusammen machen. Und dann gab es immer die Frage, wie fangen wir an und was könnte es sein und so. Dann hat sich ergeben, dass sie mir eine Begebenheit erzählte, die ihr passiert ist, dass sie beleidigt worden ist irgendwie, weil sie mit dem Fahrrad irgendwie abgerutscht wurde und so. Und da hat es bei mir Klatsch gemacht und da hatte ich plötzlich einen Anfang. Und da habe ich gesagt, was hältst du denn davon? So geht das Ding los. Und dann haben sich ein paar Ideen noch ergeben und dann passiert das und das und das. Zwei Menschen, die eigentlich unterschiedlicher Art ticken. Sie vielleicht eher links, er war früher halt irgendwie rechts irgendwie und aber ist jetzt geläutert und probiert das Beste draus zu machen und auch Leute davon abzuhalten, so zu werden, wie er es mal war. Und sie hat natürlich eine ganz andere Szene und die kommen zusammen und haben eine gemeinsame Idee. Und wie können wir zusammen Geld verdienen und so und haben die Idee, dass sie vielleicht ein Detektivbüro aufmachen. Das ist so die Grundstory erstmal.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast dann wirklich ein paar Seiten geschrieben und ihr das zugeschickt und sie ist
drauf eingegangen? Nein, ich hab irgendwie erstmal die Idee geschrieben und so und Claudia hat dann auch die Schriftführung gemacht, übernommen. Also das kann man jetzt ein bisschen Detail, was auch schon lange her ist, ist ja schon, ja, das lag ja auch eine Zeit lang erstmal in der Schublade. Und es ist so, dass es immer hin und her ging und so, dass sie dann auch ganze Parts geschrieben hat und das geschrieben hat und dann sagte, was wäre denn, wenn wir das noch bekommen? Und dann habe ich gesagt, was hältst du denn davon? Und dann schickte man ihr was rüber und sie arbeitet es ein. Das ist so ein, ja, es ist so wie in vielen Duos, wo man das Zeug zusammenbastelt. Eine übernimmt es, aber das Schreiben mehr und so und der andere füllt es auf oder dann wird es nochmal geändert und so. Also das wäre jetzt auch ein bisschen langweilig, weil ich finde es auch immer ein bisschen komisch, wenn man zu viel von diesem Handwerk hört irgendwie so und das nachher vielleicht beim Lesen im Kopf hat immer so. Das ist so, wenn ich ein Bild ansehe, will ich auch nicht stundenlang wissen, welche Farben der eingekauft hat beim Farben so und so oder welche Pinsel und dessen. Weißt du, so, ich will das Bild sehen oder ich will den Film sehen. Und ich habe es auch schon manchmal bereut bei Filmen, dass ich mir vorher das Making-of angeguckt habe. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist scheiße. Warum habe ich mir das angeguckt? Jetzt habe ich das im Kopf, während ich den Film gucke. Weißt du, was ich meine?
Wobei ich es immer spannend finde, weil ich kenne es aus einem anderen Buchprojekt, wo auch zwei Autoren zusammenschreiben. Und da ist es eine ganz witzige Arbeitsteilung. Im Prinzip schreibt einer den kompletten Plot und der andere macht die Charaktere rund. Also der schreibt dann immer irgendwie dazu, was weiß ich, der kriegt irgendwie 100, 150 Seiten und schickt dann 300 zurück.
Okay.
Die Geschichte ist geblieben, aber er hat das irgendwie so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ausgedehnt.
Ja, okay. Ja, klar. Ja. Ich denke mir, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten und so. Es ist ja auch so ähnlich wie bei Henny und mir. Das gibt es auch unterschiedliche Wege, wie die Sachen entstehen. Teilweise schreibt jeder für sich und so. Und dann gibt es auch Phasen, wo wir dann zusammensitzen, irgendwie 7 Tage. Und das Vorhandene so oft umdrehen und nochmal verbessern oder ihm rüberschicken und sagt, da fehlt noch irgendwas und so irgendwie, ich weiß nicht, da könnte was sein. Ja, genau, das hat mir gefehlt oder umgekehrt auch oder wie findest du das und so. Das ist irgendwie so, ja, wie man an was bastelt irgendwie halt so. Das, verschiedene Wege, denke ich mir, gibt's da.
Du hast es gerade schon gesagt, es gibt zwei Charaktere. Es gibt diese Tanja, Journalistin und Bowling, ja, den... Ja, weiß gar nicht, wie sagt man, Bekehrten
Rechten? Ehemaligen Rechtsradikalen, irgendwie, der irgendwie eine Straftat begangen hat und darüber natürlich jetzt nicht begeistert ist und erfreut ist und es irgendwie versucht gut zu machen. Und die Figur, die habe ich in meinem Bekanntenkreis, die gibt es im Original. Da sage ich jetzt aber nicht, wer es ist, aber habe ich kennengelernt und so. Und es hat mich immer beeindruckt, weil ich weiß, dass der extrem unterwegs ist an Schulen und in Antigewaltprojekte und der probiert es so gut zu machen, wie es geht und so. Er weiß, aber er sagt auch selbst, ich weiß, ich kann das nicht gut machen, aber ich kann nur verhindern, dass vielleicht andere irgendwie was Ähnliches tun. Und ich denke mir, damit macht man schon was gut. Also es ist da nicht zu entschuldigen oder man kann irgendjemand da nicht wieder herbeizaubern. Aber wenn man allein verhindert vielleicht, dass andere sowas Ähnliches tun, dann ist es schon viel wert, finde ich.
Und ist es sowas wie eine Story hinter der Story bei Freundschaft im Abseits?
Ja, ja, klar. Also weil es diese Person ja gibt, irgendwie sie diese Person ist ein bisschen das Vorbild dazu. Aber natürlich ist ein ganz anderer Verlauf jetzt hier. Das ist eigentlich nur der Charakter und das, was ihm geschehen ist. Aber es hat damit jetzt nichts zu tun. Ich habe es ihm übrigens gesagt, dass er das Vorbild da ist von dem Typus ist. Und da hat er auch ganz ängstlich gefragt, komme ich denn gut weg dabei? Ich habe gesagt, ja, du kommst sehr gut weg dabei, keine Angst. Genauso wie du auch gut bist jetzt inzwischen.
Die Story spielt in Frankfurt?
Mhm.
Weil du dich da gut auskennst?
Ja, sag mal, weil wir uns beide da recht gut auskennen und so. Aber der Ort ist jetzt nicht so wichtig, aber wir kommen halt beide aus der Ecke und so, hier aus dem Raum. Und klar, dann gibt es diese Begebenheiten wie irgendwie ein Café, wo dann irgendwie der eine andere Journalist mal auch mal sitzt oder so, und ein paar Sachen. Und dann klar, das Westend und die alten Geschichten von früher sind ja, da taucht ja dann auch was drin auf, wo man sagt, ja, das gab es damals und so. Und da gibt es ja diese ältere Frau da zum Beispiel, die dann irgendwie sich ja, ich will jetzt auch nicht, ist eben nicht so vieles verraten, ist ja, weil es sind ja teilweise genau Sachen, die sollte man dann auch erlesen.
Definitiv, aber ich finde bei diesen Geschichten, die irgendwo so eine klare lokale Ort haben, wo sie spielen. Ich weiß, dass es da ganz viele Leserinnen und Leser gibt, die bewusst dann auch sich auf diese Orte so einlassen. Deswegen war so der Schwenk da drauf.
Nee, aber darauf zielt es jetzt nicht ab und so. Man wird auch diesen Schorsch, den wird man auch so schnell nicht finden und so. Aber sei es, wenn man geht und man klappert die Kioske ab, da findet man so die Imitation von denen oder die Dubletten.
Ein Gespräch mit Gerd Knebel aus dem Jahre 2024. Wir erinnern heute an diesen wunderbaren Künstler. Die eine Hälfte von Badesalz, Gerd Knebel. Vergangenes Wochenende ist er gestorben. Wir erinnern heute nochmal mit einem Gespräch, das ich 2024 mit ihm geführt habe. Gerade ging es in dem Gespräch um sein letztes Buch, Freundschaft im Abseits. Detektivbüro, warum?
Das war ja die Idee dann von dem Bowling quasi, dass immer sagt, wie kann man Geld machen? Und man guckt sich ja irgendwie oft um und so. Ich habe jetzt gerade irgendwie mit einer Freundin gerade vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Wenn du siehst, was Leute so alles machen heutzutage oder wie sie sich erträumen, Geld zu verdienen irgendwie und glauben immer, das ist doch leicht, komm, mach Influencer, mach YouTuber oder mach das. Und dann gibt's immer irgendwelche Stories wie, ah, die hat da 100.000 gemacht, die macht 50.000, die macht 10.000, was könnte man noch machen und so. Und er war halt der Überzeugung, dass er durch seine Connections halt als Ex-Knacki und viele Leute kennt und dass er da fit ist in diesem Bereich und sie halt, wahrscheinlich gibt er ja auch zu, eine Spur intelligenter ist und souveräner wie er, dass es gut zusammenpasst. Und es ist ja, die Grundidee ist ja auch nicht schlecht. Und es ist ja auch so lustig, wenn man überlegt, dass man ja, ich weiß nicht, es gibt ja keine Vorgabe, du musst ja kein staatlich geprüfter Detektiv sein. Das kann ja jeder machen, glaube ich, ne? Oder?
Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute, dass es wahrscheinlich irgendwelche, nee, ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, da gibt es keine, nee, du musst jetzt nicht staatlich geprüfter Detektiv sein. Ich meine, du musst deine Aufträge halt bekommen und so. Wahrscheinlich musst du, ja gut, sobald, glaube ich, du eine Waffe oder was, da musst du dann gleich Waffenschein und so ein Zeug machen und so, ja. Aber ansonsten kann sich ja, ich meine, in meisten Fällen würde ich sagen, geht es ja eh meistens um Ehegeschichten, Fremdgehen und oder von irgendwelchen Arbeitsgebern, die jemand beauftragen, zu checken, irgendwie ist der auch wirklich daheim und so ein Zeug, ja. Also so super spannend wird es oft nicht sein.
Ein Mittel, was mir gefällt in dem Buch ist, ihr habt dann immer wieder auch so den Verlauf der Kurznachrichten zwischen den beiden.
Mhm, genau. Das fand ich auch eine schöne Idee. Da konnte man nämlich auch relativ schnell Sachen mitteilen und es bekommt, finde ich, auch Tempo, wenn man sowas liest. Irgendwie. Es hat immer, da wird nicht so ausführlich und da kann man auch schnell schnodderig zurückantworten und kriegt irgendwie über eine schnodderige Antwort, kriegt man schnell die Stimmung des anderen mit. Das kennt man ja aus, selbst aus SMS. Meistens ist es ja sogar so, dass es zu komischen Schwierigkeiten führen kann. Jemand schreibt was kurz und man denkt, der meint es böse und dabei ist es gar nicht böse gemeint. Und aber sagt, du hörst keine Stimme, du hörst keine Emotion. Das macht es ja oft schwierig bei SMS. Deswegen ist ja oft so, dass ich zu manchen Leuten sage, ey, pass mal auf, lass uns lieber morgen mal telefonieren, ist besser.
Also sprechen ist tatsächlich immer besser. Aber was ich da spannend finde, ist, dass du da auf 4 oder 5 Seiten einen Inhalt transportieren kannst, von dem ich glaube, dass er in so einem normal beschriebenen Text nicht funktioniert hätte.
Und auch in der Form, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen zum Beispiel. Das kommt ja auch drin vor. Sie will was über mich mehr wissen, ich will was über sie wissen. Also wir zwingen den anderen dazu, irgendwie sich darzustellen mit Hilfe von 10 Fragen. Das ist auch ein guter Weg, fand ich auch ganz gut.
Genau, Bombensymbol, sage ich nur.
Ja klar, weil ich mag ja die Konstellation total. Ich könnte mir es auch super gut als Film vorstellen. Ich könnte mir es super gut vorstellen als Film. Mit 2 echt coolen Leuten, die das spielen. Weil diese Diskrepanz zwischen den beiden und so und dass er dann trotzdem immer so ein bisschen sein Macho-mäßiges raushängen lässt, aber gleich eine Übergewicht bekommt, das hat schon was Gutes, finde ich irgendwie.
Das Problem ist, dann wären wir im deutschen Film und
das wird schwierig.
Heino Ferch und ja, nee, ich überlege gerade, wer es da noch sein kann.
Ich könnte dir spanische Schauspieler sagen. Okay. Ich wüsste spanische Schauspieler, die das super spielen können, ja. Ich wüsste auch nicht, wer es, ganz ehrlich gesagt, ich habe schon ein paar Mal drüber überlegt, ich wüsste nicht, wer spielen sollte.
Ja, wahrscheinlich müsste man das so independent produzieren. Das müsste wahrscheinlich gar nicht so als große Nummer sein.
Nee, da brauchst du Leute, die gar nicht so schon so abgetroschen, abgenudelt sind, weißt du. Also das müssten 2 ganz andere Leute sein. Es gibt manchmal Leute, Ich habe einen, mit dem ich Musik produziere, der arbeitet ja auch, macht ja auch Musik im Knast in Wiesbaden, Mittel- und Projekte jedes Jahr, der Niklas. Und da ist einer von den Jungs, ist richtig Schauspieler jetzt geworden. Also macht auch Theaterprojekte schon seit Jahren da. Und da gibt es immer echt super Talente plötzlich. Und der eine, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, der ist ein richtiger Star jetzt, sagt er, der kriegt richtig klasse Angebote. So, ne? Und die sind echt die Leute, die sind echt, weil die durch die Scheiße gegangen sind, weißt du. Und die haben wirklich was zu erzählen, das ist nicht so angelernt, so akademiemäßig so. Die müssen sich auch gar nicht zu sehr da rein vertiefen, weil die haben das erlebt zum Teil alles.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob das da, ich habe schon ganz oft so von so Studentenarbeiten, die dann irgendwie im 6., 7. Semester so am Ende ihres Studiums Filme gedreht haben, schon so ganz erstaunliches Material gesehen. Mhm. Vielleicht müssten wir da mal suchen, ne?
Ja, ja. Ich glaube schon, dass die Leute geben wird und so, man kennt es halt nicht, weil ich meine, die Filmszene ist ja wie alles andere auch, das ist ja auch ein schweres Geschäft und so, und die Leute, die drin sind, die bleiben irgendwie anscheinend so drin, und bis da mal immer neue Leute rankommen, das dauert, glaube ich, irgendwie so, das ist schwer. Weil die Leute wollen ja auch mehr Namen haben auf dem Plakat. Das merkst du auch, wenn so Synchronisationen sind, wenn dann irgendwelche amerikanischen Animationsfilme synchronisiert werden, ist dann ganz wichtig, da steht dann viel größer mit Otto gesprochen oder so, weißt du, so. Das ist immer das ganze Plakat irgendwie drüber, damit Leute auch reinrennen. Ach, der Otto spricht, das ist klasse, super.
Ja, das ist jetzt so ein Nebenstrang. Im deutschen Film haben wir halt das Problem, dass wir sehr viel Filmförderung haben und die Filmförderung leider nicht ohne Auflagen auskommt.
Richtig. Und das da, heißt, es und da müssen wir, da nur halten wir uns jetzt lieber nicht drüber, was da alles irgendwie inzwischen irgendwie verlangt wird, weil dann wird's komisch wahrscheinlich für uns beide.
Wenn ich andere Länder schaue, da werden halt einfach 2 Millionen Etat gegeben und dreht den Film, so wie ihr das künstlerisch wollt. Und bei uns gibt's dann halt die Regel A, B, C, D, Dings und dann weiß ich nicht, ob man das alles noch so künstlerisch frei machen kann.
Und dann staunen die Leute immer, Mensch, hat der französische Film, warum hat der denn so einen Erfolg hier in Deutschland? Was sagt denn neulich der Typ da von den Monsieur Hulot? Der wurde doch gefragt, irgendwie so, gibt es einen neuen französischen Film? Warum lieben die Deutschen den französischen Film so? Sagt er, ja, ihr seid so ein ernstes Volk, sagt er. Ich glaube, irgendwie, ihr freut euch, wenn wir alles Mögliche sagen, was ihr euch nicht traut.
Das ist leider so, aber vielleicht gewinnen wir das ja trotzdem irgendwo wieder zurück. Also das
ja, genau.
Wenn du schreibst, sitzt du da alleine vor deinem Rechner oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, gut, das irgendwie, klar, sitze ich alleine vorm Rechner. Ich habe jetzt.
Na, es gibt wirklich unterschiedliche Arten, Bücher zu schreiben. Also ich kenne hier in Mainz einen Autor, der muss in einem vollen Kaffee sitzen.
Ach so.
Ist aber dann genervt, wenn er angequatscht wird.
Das ist jetzt bei dem Buch sowieso jetzt schwierig, wie ich gerade gesagt habe, weil es so hin und her, da schickt man plötzlich irgendwie übers Handy plötzlich die Ideen rüber und schreibt das und so und die Claudia hat es ausgearbeitet und sagt ja super so und so und. Das ist jetzt nicht, weil sie ja auch die Schriftführerin da war, ist es jetzt nicht so wie jetzt der Schriftsteller XY, der dann erzählt, dass er jeden Tag um 8 Uhr sich hinsetzt, dann 12 Uhr Mittagspause macht. Das ist ja, man macht ja einen ganz anderen, man macht ja 1000 andere Sachen dazwischen. Dann tritt man auf, dann mache ich Musik und dann spiele ich Gitarre und so. Diesen Rhythmus habe ich da jetzt nicht so.
Dann anders gefragt, wenn dir eine Idee für ein Buch oder für etwas, wo du gerade arbeitest, in den Kopf schießt, das heißt, wie gehst du damit um? Also bei mir ist es ja so, das kommt an den unglaublichen Stellen. Also das heißt, musst dann entweder sofort mir eine Sprachnachricht schicken oder was aufschreiben. Wie machst du das?
Ja, also ich schreibe alles, ich versuche immer alles aufzuschreiben, aber manches vergisst man dann doch. Entweder spreche ich ins Handy rein, Sprachnachricht oder Tipps rein oder notiere es mir, im Blog habe ich immer dabei. Ja, 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, es aufzuzeichnen. Aber es sind oft genug irgendwie gute Ideen, auch gerade bei Henny und mir, verloren gegangen. Die haben uns total geeimert im Auto, haben es kaputt gelacht, haben gesagt, super, das müssen wir machen. Am nächsten Tag sind wir zurückgefahren vom Auftritt. Hast du das aufgeschrieben? Sagst, was? Die Idee. Weißt du, hast du es nicht aufgeschrieben?
Die gute Idee.
Weg. Und wir hätten schwören können, wir sind lachend in die Stadthalle reingegangen, irgendwo in Bayern, haben wir noch gelacht und dann kommt die Techniker, dann kommt der Soundcheck, dann kommt der Auftritt, dann ist man abends im Hotel, dann packt man sein Zeug und dann war es weg. Keiner hat es aufgeschrieben und sagt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben so gelacht, wir haben uns so weggeschmissen und es ist weg, es ist einfach weg.
Freundschaft im Abseits ist immer ein bisschen schwierig. Wem würdest du das Buch empfehlen?
Das kann ich schwer empfehlen. Also erstens mal Leuten, die wirklich Geduld haben zu lesen. Da finde ich ja, gibt es ja immer weniger, habe ich das Gefühl. Und ja, die auch ein bisschen eine raue Sprache, die nicht gleich so zimperlich und empfindlich sind, weil es hat ja schon auch eine raue Sprache. Aber wie in Filmen auch, der Schauspieler, der da gerade jemanden killt oder ordinär spricht, ist privat ein sehr netter Kerl. Also das muss man schon trennen. Und ja, wenn man jetzt nicht so zimperlich ist und sich vielleicht für das Thema interessiert, so mit bisschen ja, wo so jemand herkommt, der aus dieser Szene kam und gewalttätig war und wie sich das zusammenmischt, wie es so eine fast Liebe und so da zusammen würfelt, der an sowas Interesse hat, ja, dem wird es, glaube ich, ganz gut gefallen. Und so, also ich habe jetzt ein paar Rückmeldungen bekommen und dass Leute gesagt haben, ja, es gefällt ihnen gut und sie haben es zu Ende gelesen und es wäre sehr gut zu lesen und es hat Spaß gemacht.
Die Menschen, die Badesalz mögen, sind ja durchaus auch die raue Sprache gewöhnt, ne?
Richtig.
Du beherrschst das ja in Perfektion letztendlich auch.
Ja, aber jetzt ist das Buch ist ja jetzt natürlich jetzt nicht keine reine Comedy, aber obwohl es auch, finde ich, lustige Seiten hat, allein durch den Schorsch zum Beispiel, ne, diesen Jimi Hendrix-Fan, und es hat schon irgendwie auch amüsant, es ist eher jetzt nicht grob ernst. Es ist jetzt nicht dunkel, finde ich zum Beispiel. Es ist auch von ihr sehr frech teilweise und durch ihn, also es sind verschiedene Seiten, durch die Schwester von ihr und alles. Also es ist schon, ich finde es ziemlich bunt auch so insgesamt.
Ich habe an zwei, drei Stellen, wenn du so eine wörtliche Rede drin hast, habe ich irgendwie manchmal eine deiner Stimmen gehört.
Ich habe auch schon gesagt, wenn es verfilmt wird, muss der Henny den Schorsch spielen.
Wenn das Ganze als Hörbuch gemacht wird, welche Rolle würdest du machen?
Ja, also den Schorsch könnte ich mir vorstellen. Den Schorsch. Und die anderen zwei, das müssten schon irgendwie, ja, gut, das haben wir uns ja schon mal unterhalten, es müssten echt gute Leute sein, ja, also nicht irgendwie relativ cool, es darf nicht so steif klingen, nicht so schauspielerisch irgendwie. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach irgendwie, aber das müsste man dann testen, muss man hören, das hört man ja, ob man das denen abnimmt.
Wir gedenken heute an Gerd Knebel mit einem Gespräch aus dem Jahre 2024. 72 Jahre alt ist Gerd Knebel geworden. Am vergangenen Wochenende ist er gestorben. Wir haben heute mit einem Interview aus dem Jahre 2024 an diesen wunderbaren Menschen und Künstler erinnert. Ich habe auch noch viele weitere Gespräche mit ihm geführt und jetzt hören wir noch mal in ein älteres Gespräch rein. Aber da bist du der Experte, da bin ich gar nicht derjenige, sondern es gibt so einen Unterschied, wenn du hier von einem Ort zum anderen gehst, es gibt einen Unterschied in den Dialekten.
Das gibt es aber überall. Es gibt es bei hier uns auch. Alle 10 Kilometer wechselt der Dialekt fast. Und überall gehst du in Rottgau oder nach Großumstadt. Ich saß doch in der Gegend von Dieburg, da sagen die Leute manchmal, das seicht der, wenn ich da. Sagst du, was seicht? Und seicht, wenn einer was seicht, dann ist er in Frankfurt, dann pinkelt der, wenn er seicht. Und ja. Hier heißt es sagen, seicht, der, wenn ich da gewesen. Seicht. Also es ist schon irre, ja.
Das ist spannend und kennst du das auch? Es gibt Orte, da klingt es immer ordinär.
Ja.
Und es gibt Orte, da klingt es gut.
Okay.
Also wir sagen jetzt nicht, wo das ist, ja. Aber das ist so Empfinden, wo ich dann denke, oh.
Ja, ja, genau.
Manche Sachen sind dann ziemlich derb. Wo kam denn diese Liebe her für den Dialekt? Bist du so aufgewachsen? Du bist ja ein Urhesse, wenn man das einfach so sagt.
Ich bin aufgewachsen in der ältesten Äppelweinkneipe Frankfurts damals. Und die gehörte meiner Tante, also meiner Großtante, die immer noch lebt. Äppelwein Christ hieß die. Und da kannst du dir vorstellen, wer der so verkehrt beim Äppelwein Christ als Bub.
Wenn du sagst, in der Kneipe aufgewachsen, heißt das in der Kneipe aufgewachsen?
Ja,
das
war in dem Haus, wo die Kneipe war. Das war ein Haus und unten drunter war die Kneipe. Und da habe ich gewohnt mit meinen Pflegeeltern.
Aber alles mitgekriegt?
Alles, ja, ich saß oft unten. Meine Hauptbeschäftigung war, da gab es so einen Erdnussautomat, wo man 10 Pfennig reinschmeißen konnte, den konnte man drehen. Das war so meine Hauptbeschäftigung über Stunden irgendwie.
Ja, müsstest du heute wahrscheinlich 2 Euro reinschmeißen.
Wahrscheinlich, ja.
Musik war für dich immer ein Thema? Wann hast du angefangen, Musik zu machen?
Ja, sag mal so, Musik fing komischerweise erst später an. Es glaubt einem bestimmt keine Sau, aber ich wollte mal Messdiener werden. Also es hieß, es wäre nicht schlecht, wenn man das wird. Da bin ich in den Dom gegangen, so Messdienerunterricht, glaube ich, 2-mal. Und dann hieß es Lateinisch lernen. Sag ich, ach du liebe Scheiße, Lateinisch. Das ist ja schrecklich und so. Und dann hat da eine Band gespielt. Und das war so mit der erste Auswahl. Das fand ich cool. Ich fand die Band in dieser Gemeinde, die haben in so einem Nebenraum im Dom geprobt. Das fand ich cool. Und dann war es so, dass in der Schule so die Kids aus, sag mal, gutem Hause, die konnten Klavier spielen, Flöte. Und dann hatten auch, ein Typ hatte schon seine erste Band. Und da war ich so eingeschüchtert davon, dass die schon so gut waren. Da habe ich immer gesagt, das kann ich nie. Da war ich nie vergessen, im Musikunterricht musste ich einmal eine Triangel schlagen. Da bin ich bald durchgedreht vor Angst vorher schon nach dem Motto.
Hast du den Punkt verpasst,
ja? Dann und dann, jetzt bei dem und dem Rhythmus, hab den Rhythmus erklärt, auf die 16 und so, was für 16, du warst 18, was, Moment lang, und dann kling. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nie im Leben. Und dann hat meine Oma mir eine Gitarre geschenkt, die war auch jahrelang in der Ecke lag, die. In der Familie haben wir mehrere Leute Musik gemacht. Und dann, klar, Stones, Beatles, Kings. Dann kam der Hendrix und der Hendrix war natürlich eh das Größte, irgendwie Led Zeppelin und das ganze Zeug. Und dann hat man gesagt, oh doch, ich muss Gitarre lernen und so. Und da ging es los eigentlich so, ja.
Was war die erste Band? Weißt du das noch?
Ja, die erste Band war eine, die haben wir in Frankfurt auch in so einer Gemeinde geprobt so. Und die hat einen Namen gehabt, du dürftest dich heute gar nicht mehr nennen. Weil die haben uns so genannt wie ein Flipper von unserem Sänger. Der hat immer gespielt im Spielsalon und der hieß, Achtung, Wotan hieß der. Wotan. Und so hießen wir damals und haben auch, glaube ich, zwei, dreimal aufgetreten und so. Und später haben die Leute gefragt, wieso weißt du, ja, weil der Flipper so hieß, wo der Achim immer gespielt hat. Keine Sau interessiert damals, keine Sau.
Es ist so furchtbar lange her. Also ich habe dich logischerweise zum ersten Mal mit Flatsch wahrgenommen. Ich habe es geliebt damals.
Genau, und das war dann wirklich auch, wenn man in dem Sinn sagen kann, eigentlich Hauptberuf fast für 10 Jahre dann so neben irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Musik dann noch lernen, irgendwas so.
Ich fand, ihr wart sehr amtlich, ihr habt es gut gemacht, ihr wart so mit den Crackers und sowas, so die ersten auch mit witzigen Texten, aber halt auch schon Dialekt drin und natürlich du dann mit deiner damals auch schon Mörderstimme.
Ja, genau, Show auch viel gemacht und auch teilweise, ja, ich halt ja so richtiges, klar, so richtiges linkes Hippie-Krempel, weißt du, so mit gegen Startbahnen und gegen Atomkraft. Und alles. Gegen Atomkraft darf man ja auch nicht mehr sagen jetzt.
Ich könnte jetzt die ganze Sendung sprengen, indem ich dich frage, was ist links, aber wir lassen es einfach links liegen.
Das weiß man ja gar nicht mehr, glaube ich, richtig. Ja. Von denen sind es ja leider nicht mehr, die sind ja ganz krass drauf inzwischen, ja.
Flatsch war für mich gefühlt ein Badesalz-Vorgänger.
Ja, sag mal so, wir haben ja dadurch, dass wir Sketche geprobt haben, wir wollten ja immer nicht nur Musik machen, wir haben ja in den Stücken haben uns verkleidet zum Teilweise als Mönche oder irgendwas oder Priester oder was auch immer. Und dann haben wir dazwischendurch haben wir immer so Überleitungen gemacht mit den ganz komplett albernen Sketchen. Die wurden aber meistens immer nur relativ schnell zwischendurch im Proberaum geprobt. Und es waren auch nicht alle jetzt so super begeistert, glaube ich, um immer schauspielerisch was darzustellen. Und deswegen war das auch sehr furchtig. Und wenn ich mir teilweise heute überlege, über was Leute damals gebrüllt und geschrien haben, in 2000er Zelten, wo ich denke, das gibt's gar nicht.
Das ist die Kniestinke, ne?
Ja, Kniestinke, das war ja noch ein richtig geschriebener Sketch. Aber ich habe unter anderem habe ich einmal irgendwo in Mömpris, weiß ich noch zum Beispiel, Mömpris, wir haben uns erstmal lustig gemacht, weil ich gesagt habe, Mömpris klingt wie so eine Krankheit, so eine Bauchkrankheit. Ich habe gesagt, Doktor, ich habe so eine Mömpris. Da hat der ganze Zelt schon mal geschrien. Aber da weiß ich noch, da habe ich zwischen zwei Liedern habe ich gesagt, eine Riesenattraktion kommt jetzt. Ein Maikäfer, Seppel, mach mal einen Schlagzeugwirbel. Seppel hat einen Schlagzeugwirbel gemacht. Und da habe ich so einen kleinen Aufzieh-Maikäfer, wie im Spielzeuggeschäft, so kick, kick, kick. Den habe ich so von der Spitze in meinen Mund laufen lassen und dann haben 2000 Leute im Zelt geschrien vor Begeisterung. Heute muss der Rammstein bringen, weißt du?
Ja, aber sind das nicht die einfachen Dinge?
Ja, das war's, genau, ja. Heute musst du 50 Flammenwerfer abfeuern wie bei Rammstein oder so.
Wo hast du Henny kennengelernt? Wie kam das?
Wir haben ja öfters zusammen gespielt, die Rodger Monitons, immer wieder so in so Dreier-Package, manchmal Crackers auch noch dabei. Mit Crackers waren wir auch einmal komplett auf Tour, zum Beispiel. Haben wir eine komplette Tour gemacht, die ist total daneben. Da waren wir, glaube ich, 10, 12 Gigs unterwegs. Und die Monitons, gab es eine Geburtstagsfeier vom Mob, vom Schlagzeuger von Monitons. Und da war der Henny. Da saßen wir da, haben den ganzen Abend nur Scheiße gebabbelt und gequatscht gemacht und gelacht. Haben gesagt, das müssen wir wiederholen, das müssen wir unbedingt. Wir haben echt komplett denselben Humor. Dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, können wir irgendwas machen zusammen? Vielleicht so ein Stück ein ganzes. Wir wussten überhaupt gar nicht, haben wir gar keine Anleitung gehabt dazu. Komm, wir machen immer mal ein ganzes Stück. Und das war dann fast 3 Stunden lang, das Ding. 2 Stunden 40 oder so. Das war das Superdong-Dong, unser allererstes Stück. Und das haben wir auch 4, 5 Jahre gespielt. So, ja. So kam das. War eigentlich auch Zufall.
Wir hatten es im Vorgespräch über das Thema Zufall. Aber wenn du heute da drauf schaust, ist es ja unglaublich, was daraus dann geworden ist, oder?
Ja, weil es ja eigentlich ein Nebenprodukt war. Wir haben ja die Bands gehabt, die im Season unterwegs, die Monitons waren noch berühmt richtig geworden, mit Hessen kommen. Wir waren in Hessen okay, aber so außerhalb ging es manchmal auch so in manchen Städten. Und Badesalz hat da manchmal auch in irgendwelchen Kellern auch gespielt, zum Teil von 80 Leuten, 60 Leuten hier im Rödermarkt. Aber dann, als die Leute immer neugierig drauf wurden und dann als die erste Platte kam und so, und dann hat es dann plötzlich geknackt und plötzlich standen dann wirklich viele Leute irgendwie vor den Clubs und so. Und dann haben wir auch teilweise in den Läden 5, 6 Mal gespielt plötzlich, ja. Das hat uns auch selbst fast überrascht, weil das kannst du ja gar nicht planen. So was kannst du nicht planen. Es kann auch sein, dass die Leute sagen, ach, das interessiert mich die Alten. Nee, es hat aber die Leute interessiert, die haben es gemocht, ja.
Ja, und diese CDs, also das muss man den Jüngeren sagen, das sind diese kleinen silbernen Scheiben oder am Anfang sogar noch Platten, ne? Das waren ja richtige, ja, die waren absolut oben in den Charts.
Ja, und vor allem, du musst es ja so sehen, es war ja so, also das war ja, dass der Chef von Sony, der Jochen Leuschner, der wurde ja mal eingeladen zu einem unserer Auftritte. Da hieß es nur, Jochen, guck dir das mal an, Herr Leuschner, gucken Sie sich das mal an. Können Sie sich vorstellen, dass die zwei irgendwas machen? Und ich dachte, ja, was, kenne ich mich nicht so aus? So. Und dann haben wir, ja, könnt ihr mal so eine Kassette machen mit irgendwie sowas? Was würde das dann werden, wenn ihr was macht? Und da haben der Hennig bei mir oben in der Dachwohnung so eine ganze Kassette so improvisiert mit Scheiße, Gitarre gespielt und das, kleinen Sketch und blablabla und das. Und das haben wir dem geschickt und er hat gesagt, ja, okay, macht was. Ihr könnt eine Platte machen. Ich kenne mich da eh nicht aus. Ihr macht das schon. Ich merke, ihr könnt das ja. Und das war's. Das war die erste Platte und die ging sogar in die Charts und wurde sogar Gold. Jetzt muss man dazu sagen, wenn du aber eine Woche vorher jemand gesagt hast, Ja, das wäre doch mal interessant, dass zwei Leute eine Sprach-LP machen. Hätte ich gesagt, nein, seit Otto ist es vorbei. Da war nämlich Otto 14 Jahre her, die letzte Platte. Und da hätte jede Plattenfirma hätte gesagt, ach, vergess es, das ist vorbei, das war Otto. Wer hört denn noch Sprachplatten? Wer hört denn sowas? Und, du siehst, man hörte es. Ja.
Allein das Wort Sprachplatte ist geil, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, ein bisschen oder ein Teil des Erfolgsrezeptes ist es natürlich, dass jeder sich in Situationen wiedererkennt, die ihr bringt. Weil selbst wenn man nicht beteiligt ist, könnte es der Nachbar im Bus sein, dem ich zugehört habe.
Ganz genau. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder höre, wenn ich Leute treffe, sagen sie, ach Gott, heute war ich beim Metzger, ich dachte, ihr steht neben mir. Was die da gebabbelt hat, das gibt's, das glaubst du nicht. Dann kriegst du die Geschichten erzählt, wo die Leute immer sagen, das hätte auch von euch sein können. Aber es ist so und umgekehrt inzwischen. Es spiegelt sich, weißt du?
Das heißt, mein Erlebnis, das ich habe und dir erzähle, hätte es dann vielleicht auch auf eine CD geschafft.
Zum Beispiel, ganz genau. Wenn du mir irgendeinen Krempel erzählst, der vielleicht schräg ist. Also manche Sachen, man muss ja sagen, Leute, wie kommt ihr auf Ideen? Manchmal sind es nur Impulse, manchmal ist es auch nur ein Wort. Ein Ausruf, ein Satz und dann knackt das Ding, weißt du? Manchmal ist es eine ganze Geschichte, manchmal ist es nur der Ansatz, den wir weiterspinnen, weil es ist ja nicht so, dass es dann fertig ist. Einer sagt drei Sätze, sagst du, ey, die sind eigentlich schon gut. Auf dem Ding könnten wir eigentlich eine ganze Nummer machen. Oder was hältst du davon, wenn das, was die gerade sagen, wenn man das ins Extreme jetzt treibt, ins Absurde, wie wird es dann, wie schräg wird es dann eigentlich, weißt du? Und dann kommen dann so Dinge zustande wie Essen gegen Rechts oder sowas. Weißt du, wenn jeder plötzlich so eine Veranstaltung macht so. Oder auf unserer letzten Platte, wo wir dann dieses Lied gemacht haben, wo dann die Bands unbedingt dann so ein Lied machen würden für den Lapa-Lapa-Käfer oder wie der heißt, ich weiß selbst schon gar nicht mehr. Wo es aber eigentlich nur um die Bands geht, weißt du. Und das habe ich damals auch mitbekommen, als Fukushima, in der Fukushima war es. Ja, doch, glaube ich, ja. Da gab es ja überall dann auch so Benefits-Konzerte. Und das Irre war, irgendwann stand dann teilweise in Zeitung schon, es wird so viel Spendengelder kommen rein, die wissen gar nicht mehr wohin. Und man könnte jetzt mal langsam Stopp machen mit den Veranstaltungen. Da ist so viel, das noch gar nicht verwertet ist. Das muss erst alles mal verwaltet werden. Und dann hast du aber immer wieder Bands gehört, die gesagt haben, wir müssen unbedingt Feste machen für Fukushima noch ein Jahr, anderthalb Jahre später. Weißt du, wo schon riesige Summen waren. Aber da hast du genau gewusst, denen geht es nicht um die Sache. Denen geht es nur um den Auftritt. Die haben keinen Auftritt. Die hängen in irgendwelchen Bunkern und die sind froh, wenn sie mit zwei, drei Bands irgendwo spielen können. Was ich ja verstehen kann.
Eine schöne Erinnerung an Gerd Knebel. Am vergangenen Wochenende ist er gestorben. 72 Jahre alt ist Gerd Knebel geworden. Am vergangenen Wochenende ist er gestorben. Wir haben heute mit einem Interview aus dem Jahre 2024 an diesen wunderbaren Menschen und Künstler erinnert. Ich habe auch noch viele weitere Gespräche mit ihm geführt und jetzt hören wir nochmal in ein älteres Gespräch rein. Jetzt kommen wir aber zu der ganz hohen Kunst eurer Kunst, weil du hast jetzt hier gerade ein politisches Beispiel gebracht. Ihr seid aber zeitlos. Und obwohl da manchmal etwas anklingt, seid ihr nicht politisch?
Doch, ich finde schon, dass wir in manchen Sachen, also wir haben verschiedene Bereiche. Ich denke, dass bei uns gibt es alberne Sachen, bei uns gibt es überdrehte, durchgeknallte Sachen, die verrückt sind, die vielleicht dadaistisch sind, dadamäßig oder absurdes Theater. Aber dann gibt es auch manchmal Sachen, die einem auf den Keks gehen, die aber nicht auf so eine kabarettistische Art mit so,
ja, Merkel hat gesagt, ihr müsstet das machen, die Finanzministerin.
Das machen wir nicht. Wir machen es dann eher wie auf der Straße, wenn jemand hörst, der darüber redet. Wir übernehmen das, was die Leute draus verwurschteln sich. Das ist, glaube ich, unsere Art, damit umzugehen.
Also das heißt eher die Reaktion auf das, was eigentlich vielleicht im politischen Raum passiert.
Ich finde, weil es ist auch mal so einfach gesagt, es ist nicht politisch. Eigentlich ist ja auch draußen ein Satz von jemand, der irgendwas vor sich hinschimpft oder Wutbürger oder was immer, wie du ihn nennen möchtest, so. Das ist schon ja auch politisch, weil er reagiert ja auf eine politische Situation. Irgendwas passiert, er muss fünfmal so viel Gas zahlen oder Strom. Warum soll er keinen roten Kopf kriegen und da draußen rumschreien? Habe ich vorhin im Vorgespräch erzählt, ich sage nicht, wer es ist, aber ich habe sowas neulich live erlebt in einem Café, wo der Besitzer ganz laut schrie irgendwie und wütend wurde, sagte, ich werde meinen Café zumachen müssen hier. Ich weiß nicht mehr weiter, ich bin wütend. Und dann schrie der Sachen, wo ich sagte, oh, 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 oh.
Also kenne ich aus meinem Umfeld auch. Ich kenne aus meinem Umfeld.
Und wenn das so weitergeht, dann Leute, wundert euch nicht, wenn wir einen sogenannten Rechtsruf kriegen.
Die Zündschnur ist bei vielen ziemlich.
Ich bin schon angezündet, bei so vielen ist die angezündet. Ich musste den sogar beruhigen, aber er hat ein paar echt krasse Sachen gesagt, wo ich sage, ah, da sagt, nee, lieber nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Solche Leute brauchen wir jetzt auch nicht. Wir brauchen einfach Leute, die vielleicht mal zur Abwechslung im Gegensatz zu den Regierenden vielleicht Ahnung haben von dem, was sie sind in Wirtschaft. Vielleicht mal Experten und nicht Leute, die gut Kinderbücher schreiben, vielleicht. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe eine Ahnung. Und wir brauchen, glaube ich, auch mehr Leute. Das ist das, was, glaube ich, so eine Gesellschaft ausmacht. Auch mehr Leute, die Rückgrat zeigen und manchmal nicht mitmachen. Lass uns über ein Thema sprechen, das euch frontal getroffen hat. Ihr seid erfolgreich, ihr seid nach vielen Jahrzehnten immer noch da. Ihr schafft es, heute noch CDs zu verkaufen. Ihr habt eine ausverkaufte Tour gehabt und dann kam Corona. Was denkt man in diesem Moment?
Erstmal war es ja so, dass im ersten Augenblick, weißt du noch, unseren letzten Auftritt in Berlin, da gingen wir schon so rum, ist das aus China geworden und so. Eine, da haben wir sogar noch einen Joke gemacht. So. Da habe ich am Ende gesagt, und übrigens zum Publikum, ich habe übrigens Corona. Da haben alle Leute gelacht. Alle haben gelacht. Die würden alle rausrennen heute. Ja. Und dann dachte man, und dann haben auch so Experten, auch in meinem Umfeld, auch Ärzte oder sogar, ich gefragt habe, was glaubst du, du Dings, muss man sich jetzt gegen Pneumok das und das und das? Ach, das ist in 3 Monaten weg. 3 Monate ist weg. Haben ganz viele Leute gesagt, es ist vorbei. Und dann hast du gemerkt, oh, jetzt geht's ja los, jetzt kam die Begrenzung. In der letzten Woche hieß es noch, ja, nur noch bis 1000 dürfen irgendwo kommen, Zuschauer. Und dann haben wir noch zum Veranstalter gesagt, pass auf, dann verkauf keine Karten mehr, dann lass es bei 900, dann können wir hauptsächlich, dann spielen wir trotzdem. Und dann hieß es nur noch 300, nur noch 100, 150, weißt du so. Und dann war es klar, den Rest kennt ja jeder, müssen wir es nicht ausbreiten. Dann waren wir alle flachgelegt quasi, irgendwie alle Kabarettisten, Musiker und alle. Und dann war es ja so, dass man sagte jetzt, ja, wer weiß, wie lange das gehen wird jetzt und so. Wie oft werden wir jetzt noch verschieben müssen? Man sieht ja, man musste oft verschieben, 2-3 Mal mindestens. Und dann haben wir ja dann uns entschieden, 2020 mit 2 Herren aus der Radiobranche einen Radiosender zu machen, ja. Und den haben wir jede Woche Donnerstag live gemacht. Und den gibt es ja inzwischen auf dem Podcast. Über 50 Episoden sind es, glaube ich, inzwischen. Ne? Und das war eigentlich so ein schönes Betätigungsfeld. Und das werden wir auch weiterhin machen, auch wenn wir jetzt viel spielen und nachholen müssen und so. Werden wir das aber im Dezember ja auch wieder weitermachen, wie du weißt.
Also ich bin einer der Radioherren, deswegen kann man das ja hier sagen. Wir haben uns in dieser Zeit kennengelernt. Und ich glaube, in 2020 war das für uns alle echt der Anker durch diese Zeit, weil wir dann unseren festen Donnerstagtermin hatten. Also Studio ist im Kreis offen. Und ich werde auch diese Abende, wo man dann halt durch die Straßen gefahren ist, und obwohl man da gar nicht mehr fahren durfte, ich werde das nie vergessen. Auf der Autobahn kein Mensch mehr. Also das waren wirklich schon abgefahrene Erlebnisse, ja.
Ja, das war spooky, ja. Und dann musste man auch gucken, also die Ausgangssperre war ja nicht immer da, aber gab es so eine Phase, wo wir genau an dem Donnerstag dann gemacht haben. Und da war es ja so, dass wir danach mehr unser Pizza essen und so, unseren Salat. Und dann haben wir gesagt, jetzt heute ein bisschen schneller und nicht so lange hinten dran, nicht so lange babbeln, gleich Pizza essen und dann noch gucken, dass man schnell nach Hause kommt. Ne? Das ist schon spooky, ja.
Gut, heute kann ich sagen, ich war immer zu spät, bis ich wieder in sicherem Gebiet war, aber es ist auf den 2-3 Kilometer nichts passiert.
Aber das, wie gesagt, zurückzukommen zu den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, das ist schon eigentlich eine tolle Sache. Obwohl ich natürlich auch sagen muss, manche Leute haben mir dann auch so Konzerte gemacht und ich habe ein Konzert gesehen von einer Band, die ich sehr mag, von so einem Sänger, und das habe ich mir eine Dreiviertelstunde angeguckt, in so einem leeren Raum, ohne Publikum, nur mit dem Typ, der das gefahren hat, und dann sagte der Sänger ab und zu immer wieder, ist denn da jemand draußen? Wir wissen es ja gar nicht. Und dann sagte dann, der das gefahren hat, die Sendung, ja, da sind schon 300, 400 Leute, sind jetzt schon online und so. Und ich habe mir das eine Dreiviertelstunde angeguckt und ich habe Live-Konzerte von dem gesehen. Und danach habe ich es ausgeschaltet und danach war ich echt wie deprimiert. Das hat mir gar keine Freude gebracht. Das war so komisch. Man dachte zu dem Zeitpunkt, was ist das denn jetzt? Da steht eine Band in so einer Halle, der Sound ist gut eingestellt, die Band macht es gut, keiner guckt zu, doch 2 Leute haben im Hintergrundzimmer geklatscht, wahrscheinlich so Tontechniker und Lichtmann noch so. Und das war so spooky, das war so gruselig.
Jetzt, wenn man schon mal wieder auf Konzerten war und, weißt du, das ist schon ein Unterschied, ob du mit 4000 Menschen in einem großen Saal bist oder ob du alleine vom Bildschirm sitzt. Es ist einfach etwas anderes.
Jetzt sage ich dir mal, meinen ersten skurrilen Auftritt habe ich da nicht auf einer Bühne gehabt, sondern ich war beim Physiotherapeuten in Behandlung und der hatte gerade Mittagspause. Es war irgendwie schönes Wetter und da saßen mehrere von seinen Angestellten draußen und noch jemand. Und dann kam ich mit dem ins Gespräch, habe so gebabbelt und dann habe ich, wie es ist auch meine Art, habe so verschiedene Typen nach so Quatsch gemacht. Und da saßen 6-7 Leute und haben dann gelacht die ganze Zeit. Und dann kommt eine Frau raus, eine Patientin, die stand dann da, hat dann mitgehört und hat sie dann noch gesagt, und vielen Dank für den Auftritt, und ist dann in ihr Auto eingestiegen. Und da habe ich gemerkt, ey, ich habe eben gerade zum ersten Mal so einen Mini-Auftritt gemacht auf dem Parkplatz vor Physiotherapeuten und einer Patientin. Und ich sage dann noch vielen Dank für den Auftritt. Das fand ich echt goldig, weißt du? Und da habe ich gemerkt, selbst dieser kleine Moment, der ist jetzt schöner, wie wenn du jetzt in der Halle einfach so rüberspielst und sagst, hallo, ist da, seid ihr da? Schon irre.
Eine schöne Erinnerung an Gerd Knebel. Am vergangenen Wochenende ist er gestorben.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.